Herzlich willkommen zu dem Seminar Erneuerung durch Gebet. Und ich muss sagen, dass das für mich nicht nur irgendein Seminar ist, sondern es ist gleichsam so eine Passion für mich, so ein Auftrag, das zu vermitteln, womit der Herr mich sehr stark beeindruckt hat vor Jahren. Ich muss sagen, ich hab also Jahrzehnte lang meinem Gott gedient, so gut ich konnte, und dachte natürlich, dass Gebet ein wesentlicher Anteil meines geistlichen Lebens, meiner Nachfolge Jesu ist. Bis Pastor Shaw, der vor über 20 Jahren mal nach Hamburg kam, sagte, die Deutschen können nicht beten. Ich sagte, ey, die können nicht beten, was denkt er sich? Woher weiß der das? Ja, bis ich dann also mal in Korea war und da erlebt habe, wie diese Leute beten. Und das ist mir also richtig an die Nieren gegangen. Und ich merkte, Beten und Beten ist ein himmelweiter Unterschied. Und Gott hat mich da wirklich gedemütigt und reingeführt in Tiefen des Gebets, die mir geholfen haben, keine grundsätzlich falschen Weichenstellungen, auch gerade in meinem Dienst, zu versehen. Und ich muss sagen, dass es mir ein tiefes Anliegen ist, dass wir gemeinsam als Volk Gottes so neu die ganze Fülle dessen, was Gebet in sich einschließt und den ganzen Wert, der damit verbunden ist, dass wir das geoffenbart bekommen, dass wir das nachvollziehen können. Es ist ja so, normalerweise müssten wir ja die sein, die unseren Gott in den Ohren liegen und angehen und sagen, oh Gott, gib doch, dass wir Audienz bei dir bekommen, dass wir die Möglichkeit haben zu beten. Aber die Gebet ist nicht die Erfindung eines Menschen, sondern Gebet ist die Erfindung unseres Gottes. Er möchte, dass wir beten. Jesus ist der Beter ja schlechthin, als er hier auf Erden war, hat er, ich denke, gebetet wie kein anderer. Und er ist ja jetzt auch noch ein großer Beter, oder? Amen. Noch jetzt, wo er im Himmel ist, betet er für uns. Jesus, oh wei, schreibt das? Unser Vorbild als Beter. Das ist das, was mich in erster Linie beeindruckt hat, wie Jesus mit dem Vater umgegangen hat. Er hat gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Und so wie Jesus mit dem Vater eins ist, so sollen wir mit dem Herrn eins sein und so sollen wir untereinander eins sein. Ein Riesenanspruch. Und demzufolge kann ich auch rückschließen, dass so wie Jesus mit dem Vater im Gebet verbunden war, so ist es auch unsere Berufung, im Gebet mit unserem Herrn verbunden zu sein. Also die Qualität des Gebetes unseres Herrn sollen wir anstreben. Das ist keine Anmaßung, sondern das ist eine Herausforderung, das ist unser Maßstab, würde ich sagen. Jesus, er hat nur aus dieser Beziehung zum Vater heraus überhaupt existiert. Ja? Wir können mal so ein Beispiel nehmen, das uns ja in der Schrift hinterlassen ist, wie so ein Tagesablauf unseres Herrn ausgesehen hat. Er hatte also diese starke Herausforderung, er musste Jünger erwählen. Stellt euch mal vor, du hättest jetzt die Aufgabe, Menschen zu erwählen, auf denen später die ganze Verantwortung der Ausbreitung des Evangeliums überhaupt ruhen würde. Was für eine Herausforderung. Wie würden wir vorgehen? Wie würden wir dieses Problem, das ja damit verbunden ist, nämlich die Richtigen zu finden, wie würden wir das angehen? Was für Leute hätten wir ausgesucht? Vielleicht wären wir nach Alexandria gereist und dort zur Universität hätten die stärksten und beflissensten und beschlagensten jungen Leute ausgesucht. Ich weiß nicht, was gemacht. Bei unserem Herrn lief das ganz locker. Der ging da am See spazieren, so ein bisschen so. Du bist es und guckte so ein bisschen und dann dachte ich, nehmen wir doch auch mal. Und so innerhalb kurzer Zeit fand er den Petrus, den Andreas, den Jakobus und den Johannes. Vier seiner stärksten Jünger innerhalb kürzester Zeit. Und die haben sich als solche bewährt. Das war kein Fehlgriff. Wie hat Jesus das bloß gemacht? Und dann ging er mit diesen Leuten in die Synagoge, hat dort gelehrt. Und während er so seinen Mund aufmachte, da fing er an, Leute unruhig zu werden. Dämonen meldeten sich. Einer schrie darum, ey, du, so ungefähr, was machst du da und willst du uns jetzt schon quälen, so ungefähr. Und Jesus, er gebietet diesen bösen Geistern und Dämonen fahren aus. Petrus bekommt Mut und sagt, meine Schwiegermutter, die hat das hohe Fieber. Das muss ein schlimmes Ding gewesen sein, wahrscheinlich so eine Art Fieber, das zum Tode führen würde. Und sagte, Jesus, kannst du nicht zu meiner Schwiegermutter kommen? Glorreicher Petrus, der auch an seine Schwiegermutter denkt. Und Jesus geht hin. Ja, wir müssen uns mal vorstellen, was für ein Wahnsinnsprogramm unser Herr, der nur 3 Jahre Zeit, das alles zu bewerkstelligen, und nimmt sich Zeit und läuft da zu dieser Schwiegermutter hin, so ähnlich wie Dave heute Morgen es sagte, sich dem Einzelnen zuwenden, den Einzelnen nicht vergessen, das hat Jesus auch nicht getan. Und er steht da am Bett, er greift die Hand dieser Frau, richtet sie auf und das Fieber verlässt sie. Von Jesus ging Kraft aus. Als sie das merkten, was von Jesus ausging, was für eine Vollmacht, er predigte ja wie kein anderer. Das haben sie schon in der Synagoge gemerkt. Und sie merkten, wie dämonische Geister wichen, wie Menschen frei wurden. Und dann schleppten sie Leute herbei. Bis in die Nachtstunden ging das. Und Jesus heilte paralysierte Menschen, blockierte, vom Satan arg gepeinigte und versklavte Kranke, die da litten, manche von Kindesbeinen auf. Er heilte sie einfach. Und ich kann mir denken, wie Jesus sich an diesem Tage gefühlt haben mag. Wir müssen ja bedenken, dass er den Naturgesetzen auch gewissermaßen unterstellt war, so wie wir auch. Er brauchte Schlaf, seine physischen Kräfte waren angreifbar, wie überhaupt er angreifbar war. Also wenn wir so einen Abend, wie bei uns so diese Abende der Kraft Gottes abgehen, manches Mal wirkt die Kraft Gottes in wunderbarer Weise. Und wenn das denn so gewesen ist und ich komme dann spät abends nach Hause, dann falle ich immer wie halbtot ins Bett. Kann alle meine Knochen zählen. Also wenn wir geistlichen Dienst tun und wer das getan hat, wird mir das nachvollziehen können, das schlaucht auch unseren Körper. Wie muss es Jesus geschlaucht haben? Wie mag er abends in die Kissen gesunken sein, wenn es überhaupt Kissen waren, denn er hatte ja eigentlich normalerweise gar nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Und dann steht geschrieben, wir können es nachlesen, Markus 1, ich glaube 35 steht es, am nächsten Morgen, bevor es Tag war, war Jesus auf den Knien, oder wie auch immer, jedenfalls vor seinem Vater. Die Jünger haben noch gepennt, aber Jesus war schon auf den Beinen, um die Gegenwart, die Gemeinschaft mit seinem Vater zu suchen. Jesus wusste, er war so abhängig vom Vater und deswegen brauchte er diese Beziehung. Er musste sie immer wieder erneuern. Man könnte ja sagen, es ist der Sohn Gottes gewesen, es ist ihm doch zugefallen. Nein, er musste diese Beziehung pflegen. Und in erster Linie tat er das natürlich durch Gebet. Als 12-Jähriger wusste er schon, dass er da sein musste, wo sein Vater zu Hause ist, das sein, was seines Vaters ist. Und Jesus, er hat uns und seinen Jüngern ja dann, als sie sahen, wie er gebetet hat, tief beeindruckt war. Einmal haben sie ihn überrascht beim Gebet und sagten, naja, wir wollen auch so beten können. Und dann hat Jesus ihnen ja so eine Gebetslektion erteilt. Er hat uns die allergrößten Verheißungen in Bezug auf Gebet gegeben, die man sich überhaupt vorstellen kann. Er sagte von sich aus, ich kann nichts von mir selber tun, was ich höre, das richtig und mein Gericht ist recht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und er sagt in Johannes 8, Vers 28, darum sprach Jesus, wenn ihr des Menschen Sohn erhöht, haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin, und von mir selbst tue ich nichts, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Johannes 12, Vers 49, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Ich denke mal, der Herr, bevor so ein Tag begann, hier vorne sind, glaube ich, noch 3 Plätze zumindest. Da ist auch noch einer zwischen. Ehe ihr stehen müsst, kommt doch hier und setzt euch noch hier nach vorne. Er hat sich den Tagesablauf zeigen lassen. Er hat so lange vor dem Angesicht des Vaters verbracht, bis sich der Himmel öffnete und die Werke, die der Vater ihm bereitet hat, offenbar wurden. Und das, was der Vater ihn gezeigt hatte, das hat er dann getan. Er hat den Nathanael schon gesehen, bevor er noch physisch zu erkennen war. Und viele Dinge mehr. Und was faszinierend ist, dass unser Herr uns sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Seine Berufung ist unserer fast gleich, nur dass er der Herr ist. Aber wir haben einen Auftrag zu erfüllen, der dem sehr ähnlich ist, den der Herr selber hatte. Und die Vollmacht, die Jesus hatte, die hat er nicht etwa in sich gehabt, denn alles, was er in sich hatte, hat er abgegeben. Er hat sich aller Macht entkleidet. Er ist vollkommen hilflos in diese Welt hineingeboren worden als ein Baby. Und alles, was er getan hatte, was von ihm ausging, das hat er sich vorher vom Vater geholt. Und soll es nicht uns auch so gehen, dass wir alles, was wir an geistlichen Dingen tun können, nur von unserem Herrn vorher empfangen haben müssen. Wir können nichts von uns selber tun. Wenn es der nicht konnte, wie viel weniger wir. Und es ist eben eine Ruhe vorhanden für uns, für das Volk Gottes, dass wir von unseren eigenen Werken ruhen können. Und wir sind berufen, die Werke Gottes zu tun. Das ist auch eine, ja, wie soll ich sagen, es ist prickelnd, es ist aufregend. Wir dürfen die Werke unseres Gottes tun. In vorbereitete Werke, die vor Grundlegung der Welt schon festgelegt wurden. Das ist nicht einfach so, das kommt nicht von Tag zu Tag, mal eben sehen, was so laufen kann, sondern das ist festgelegt bei unserem Gott. Und es gilt herauszufinden, was unser Ding ist, was unsere Aufgabe ist, was unsere Werke sind. Und wir können das herausfinden, indem wir Gemeinschaft mit unserem Herrn haben, indem wir ihn suchen, indem wir seinen Willen suchen, indem wir nicht uns selber suchen, sondern wir suchen den Willen unseres Gottes und wir suchen seine Ehre. Und wir dürfen das nicht einfach so locker nehmen, denn jeder Mensch, auch jeder Gläubige von Haus aus, er sucht erstmal das Seine. Paulus sagt einmal, sie suchen alle das Ihre und nicht das, was des Herrn Jesu ist. Und damit wir dahin kommen, dass wir nicht mehr unsere eigene Ehre suchen, sondern dass wir wirklich die Ehre unseres Vaters im Himmel, die Ehre unseres Heilandes suchen, da müssen wir uns reinknien. Da gilt es wirklich, sich abzuschotten von allen Einflüssen, die in diese Richtung gehen, unser altes Wesen, unser altes Ich zu stärken, zu reizen. Da müssen wir regelrecht abgestorben sein. Wir sind diesen Einflüssen, die uns auf das Schild heben wollen, abgestorben und wir suchen allein und ausschließlich allein den Willen und die Ehre unseres himmlischen Vaters. Es geht überhaupt nicht um uns, auch bei den Gebeten, das müssen wir bedenken, bei den Gebeten geht es nicht um uns, es geht nur um Gottes Willen. Und wenn wir diese Priorität erkannt haben und wenn wir sie auch konsequent durchsetzen, es in unserem Leben konsequent durchsetzen, dass nur Gottes Wille zum Zuge kommt, dass wir auch nur das erbeten, was Gott uns vorher gezeigt hat, dass wir es beten sollen. Oder wo wir ganz sicher sein können, dass es im Willen Gottes ist, was wir beten, dann werden wir auch erhört. Dann machen wir die tollsten Erfahrungen. Da kriegen wir eine ganz, ganz großartige Bestätigung, dass der Herr tatsächlich durch uns wirkt. Er hat es ja gesagt, dass er es tun will. Und wenn wir das wollen, er will es sowieso, wenn wir das wollen, und zwar von ganzem Herzen, wirklich, nicht nur halbherzig, irgendwie wollen wir schon, aber auch unter Einbeziehung des Preises, den es kostet, dass wir uns selber verleugnen. Wir leben uns nicht mehr selber. Wer ein Beter sein will, nach dem Herzen Gottes, darf sich nicht mehr selber leben. Wenn deine Gebete verunreinigt sind, mit deinem eigenen Willen, mit deinem Stolz, mit deiner Selbstverwirklichung und ich weiß nicht was, und wenn es nur Spurenelemente dessen sind, dann hat das Gebet keine Verheißung mehr. Jesus, er sagt, es kommt eine Zeit, da werdet ihr mich nichts mehr bitten, fragen. Also bitten im Sinne von Fragen. Sondern ihr werdet in meinem Namen beten. Und was immer ihr in meinem Namen betet, das wird geschehen. Ich denke, diese Verse sind so wichtig. Ich lese sie einfach mal. Es ist also augenfällig, wie oft Jesus diese Verheißung, dass er unsere Gebete absolut erhören wird, wiederholt. Das finden wir einmal im Johannes Kapitel 14. Da sagt der Herr, wahrlich, wahrlich, wenn er sagt, wahrlich, wahrlich, müssen wir mal aufpassen, dann verkündigt Jesus also ein geistliches Gesetz. Das wird absolut so geschehen, absolut. Da gibt es null Zweifel. Wenn wir uns daran halten, dann sind wir immer vollkommen auf der sicheren Seite. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Die Begründung, diese großen Werke zu tun, größer als er getan hat, ist, er geht zum Vater. Das heißt, er will vom Himmel aus durch uns hindurch wirken und das wird stärker sein, das wird sich multiplizieren, das wird einen Umfang haben, den es vorher gar nicht haben konnte, als Jesus hier noch auf Erden war. Aber die Voraussetzung ist, dass Jesus tatsächlich nur durch uns wirken kann und wir nicht unser eigenes Ding machen. Wir bringen das überhaupt nicht fertig. Aber wenn wir im Namen Jesu wirklich an seiner Statt, in seinem Auftrag, im Prokura unseres Gottes es tun und in seiner Vollmacht, dann zittert die Hölle genauso, wie sie vor Jesus gezittert hat und dann werden die Dinge geschehen. Und dann heißt es hier, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohne. Es geht also gar nicht um uns, wenn unsere Gebete erhört werden, toll, nicht? Man fühlt sich immer so stark, wenn die Gebete erhört werden. Ja, stell dir vor, du betest dafür so einen Gelähmten, ne? Und legst ihm die Hände auf und betest und mal springt dieser Mensch herum. Das ist eine Freude, ne? Aber ist das wirklich nur die reine Freude, dass dieser Kranke gesund geworden ist? Ist das wirklich nur die reine Freude darüber, dass der Vater in dem Sohn verherrlicht wird? Oder mischt sich da nicht auch so ein bisschen was ein? Na, toll, weil ich ihm die Hände aufgelegt habe, ist das nun mal geschehen? Ich bin doch auch irgendwie so ein toller Typ, ne? Ich meine, das sagt keiner. Wir sind ja so fromm, dass wir sowas nicht sagen. Wir wagen das ja auch gar nicht zu denken, nicht? Ich meine, wir denken das schon, aber wir geben es nicht zu. Wir müssen wissen, dass wir bis ins Mark unserer Knochen hinein selbstsüchtig sind. Und das müssen wir austreiben. Das ist wie die Austreibung von Dämonen. So in etwa muss es geschehen. Ja? Also ganz bewusst, rücksichtslos, brutal den alten Menschen bekriegen. Und ich sage euch, es lohnt sich. Es lohnt sich, es ist sagenhaft. Wenn wir dann merken, dass das Eitle von uns abfällt und das fällt von uns ab, wenn wir wieder ihn suchen und einfach zum Herrn kommen. So, ich sage euch mal, so wie es mir dabei auch ergangen ist, einfach uns vor unserem Herrn beugen und sagen, Herr, ich pack das einfach nicht. Da mischt sich immer wieder sowas Eitles ein, so, ey, bin toll, möchte auch mal toll sein, möchte auch mal von Menschen gesehen, auch mal Erfolg haben. Und das muss raus. Ja, wenn ich überhaupt keinen Erfolg habe. Ich hole mir nicht die Sättigung meiner Seele durch meinen Erfolg. Ich hole mir die Sättigung meiner Seele aus dem Heiligtum. Ich habe Gemeinschaft mit meinem Herrn und das ist meine Freude. Ich bin mit ihm zusammen und ich suche die Ehre meines Herrn. Ich suche, dass er etwas von mir hat. Ich gebe ihm meine Zeit, mein Herz. mein Alles. Und freue mich daran, dass der Herr sich über mich freut. Das ist meine Freude, das ist meine Ehre, das ist mein Stolz. Und alles andere kann mir gestohlen bleiben. Geschwister, so sind wir alle nicht gestrickt von Haus aus. Da brauchen wir die Hilfe unseres Gottes. Und ich habe mich reingekniet. Ich wollte das tatsächlich, ich wollte es mal wissen. Wenn es da geschrieben steht, dass meine Gebete erhört werden, meine Zeiten, und das steht ja nicht nur einmal, das war der eine Vers, nicht wahr? Johannes 14, Vers 12, 13 und 14. Da heißt es denn im 14. Vers nochmal, den habe ich gar nicht gelesen. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das steht da nochmal, also die Wiederholung. Dann im 15. Kapitel, da sagt der Herr im 7. Vers, so ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt. Vollkommener Freibrief zum Gebet. Und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also wir gehen ja mal davon aus, dass wir alle Jünger Jesu sind. Hier steht, auf dass wir seine Jünger werden. Also ein Jünger Jesu zu sein, das hat so einen gewissen Qualitätsanspruch, mit dem wir alle genügen. Geschwister, wenn man das so hört, oder für mich war es ja auch, oder ist es immer noch so eine starke Herausforderung, dass man sagen könnte, wer soll dann selig werden? Wer kann denn so ein Beter sein? Wer kann dann dem Herrn das Wasser reichen? Soll man das überhaupt versuchen oder gleich von vornherein ausgehen? Nein, bloß nicht aufgeben. Immer wieder versuchen. Immer wieder. Sich reinknien und sagen, lieber Herr, es ist schon wieder daneben gegangen. Ich spüre, da schleicht sich schon wieder irgend so was. Aber ich bekämpfe das. Herr, ich will das um alles in der Welt. Ich weiß nicht, ich habe einmal vor meinem Herrn gelegen und ich merkte, mein Herz wurde immer härter, wie so ein Stein. Ich kriegte das einfach nicht auf die Reihe. Ich wollte so gut sein und ich packte das nicht. Ich war so daneben. Und das hat mich gekränkt, das hat mich einfach schier umgebracht. Und ich habe vor dem Herrn gelegen und habe gesagt, Herr, ich will es wissen, ich will zerbrochen werden. Ich will nicht mich nicht mehr suchen. Ich will es nicht. Es hat einige Zeit gebraucht. Aber plötzlich, der Teufel hat auch immer wieder gesagt, hör auf damit, das schaffst du nie, das wird nie was. Guck dich doch mal an. Du willst so ein Beter werden, du willst das alles tun, was der Herr da versprochen hat, das willst du machen, da lachen doch die Hühner, das schaffst du auch nie. Solche Gedanken kommen. Aber ich habe durchgehalten, preis sei Gott. Und nach langer, langer Zeit merkte ich, wie mein hartes Herz zerschmolz. Ich merkte, wie der Herr mir half. Und wie tatsächlich so eine Freude, solch eine Liebe, solch eine Sehnsucht, die Werke Gottes zu tun, um seiner Ehre willen, zu beten, um des Namens des Herrn willen, nicht mehr um irgendwelcher eitlen Motive willen. Also das war die Erfahrung meines Lebens, muss ich sagen. Und es war so ein Liebesschub, der da in mein Herz hinein kam. Und ich muss mal sagen, diese Erfahrung, ich zehre von dieser Erfahrung, die ich vor vielen Jahren gemacht habe, da zehre ich heute noch von. Und ich kann das immer wieder angreifen, immer wieder aufgreifen und kann es immer wieder erneuern. Es ist einfach großartig, dass dieses Liebesverhältnis zu meinem Herrn immer mehr vertieft werden kann und dass es da eigentlich gar keine Grenze gibt. Ihr wisst, dass der Herr uns lieb hat. Das muss ich ja nicht extra betonen, ne? Dass er uns mit leidenschaftlicher Liebe lieb hat, das fällt uns schon schwerer zu glauben. Also er liebt uns nicht nur so, wie man zu einem armen, erbarmungswürdigen Typ, der da am Wegesrand liegt, liebt und ihm da auch ein Stück Brot reicht und ihm vielleicht auch mit nach Hause nimmt und ihn pflegt, weil man Mitleid mit ihm hat. Jesus liebt uns natürlich auch mit erbarmender Liebe, aber eigentlich ist seine Liebe wie die Liebe eines Bräutigams zur Braut. Eine leidenschaftliche Liebe. Er will ohne uns nicht sein. Er möchte, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Er ist zutiefst betrübt, wenn wir uns ihm entziehen. So wie ein Verliebter betrübt ist, wenn seine Geliebte sich ihm entzieht und umgekehrt. Das muss uns erstmal reingehen, dass wir, so wie wir sind, das können wir uns von uns aus überhaupt nicht vorstellen, dass wir der Gegenstand leidenschaftlicher Liebe unseres Herrn sind, aber das steht geschrieben. Wenn wir mal das Hohelied lesen, und wir lesen es mal aus diesem Blickwinkel, dass der Bräutigam zu seiner Braut spricht: O du Schöne, du verwirrst mich mit deinen Augen, du wächst in mir die Leidenschaft meines Herzens. Wie bist du so schön, meine geliebte Braut? Lass dich doch sehen, komm doch hervor, dass ich dich anschauen kann und so weiter. Dann zeigt es, welche eine Berufung wir in unserer Beziehung zu Jesus haben. Wenn wir das doch wahr machen würden, wenn wir uns doch die Zeit nehmen würden, wenn wir doch unser Herz darauf ausrichten würden. Geschwister, ich sage euch, wir bekommen alles, aber auch alles von unserem Herrn. Es gibt nichts, was er uns vorenthalten wird. Wir haben sowieso durch ihn alles empfangen. Wir werden alles andere auch kriegen. In Johannes 15, Vers 16 sagt der Herr: Was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das wird er geben. Was irgend ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, Johannes 16, Vers 23, noch einmal, das wird er euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, auf dass eure Freude vollkommen sei. An dem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Ihr werdet bitten in meinem Namen. Es wird nicht mehr über die Vermittlung des Sohnes gehen, sondern die Vermittlung des Sohnes ist in uns drin. Der Herr ist in uns drin und er betet durch uns, er redet durch uns hindurch mit dem Vater, und wir sind es, aber es ist letztlich der Herr. Welch eine Berufung. Und wenn wir das zulassen, wenn wir uns darin üben, wenn wir uns da reinknien, wenn wir das auch erbeten vom Herrn: Herr, schenk es uns, dass unsere Liebesbeziehung zu dir so eng ist, dass du in mir bist und ich in dir. Dann wird es geschehen, dass wir die Gebete von unserem Gott bekommen, die wir beten sollen, und sie werden buchstäblich erhört. Also der Herr hat sich dafür verbirgt. Er sagt: Bis jetzt habt ihr mich nichts gebeten in meinem Namen, das war gar nicht möglich. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, der Geist Gottes ist über uns gekommen, Jesus ist bei uns, obwohl er beim Vater ist, in der Vermittlung des Heiligen Geistes, der in unserem Herzen ist, der auf uns ruht. Und wir können jetzt in der Vollmacht Jesu beten, das war den Jüngern damals nicht möglich. Er sagte: Es kommt eine Zeit zu seinen Jüngern, als er ja noch hier auf Erden war, da werdet ihr mich nichts mehr fragen, sondern ihr werdet beten und euer Gebet wird erhört werden. Also dieses Bitten im Sinne von Fragen, dieses Bitten wie ein Bettler, der nicht weiß, ob er denn so ein kleines Almosen bekommt. Er muss ja auch zufrieden sein. Wenn ein Bettler bettelt, dann muss er auch irgendwie zufrieden sein, wenn er nichts kriegt. Es ist ja kein Anspruch damit verbunden. Ja? Geht er mit seiner Klapperbüchse und sagt: Bitte ein Almosen, und ist dann dankbar, wenn er mal einen Groschen kriegt. Ich glaube, so in etwa verhalten wir uns, wenn wir bitten, und wir kriegen auch mal eine Erhörung reingeschmissen. Aber haben wir diese Qualität des Gebetes, dass wir sagen können: Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit erhörst. Jesus konnte das. Und ich möchte, dass wir diese Qualität bekommen. Und das ist meine Passion. Dass wir uns da so reinknien, dass es uns so wertvoll wird, dass wir so dabei sind und uns nicht in irgendeiner Weise ablenken lassen.
Auch nichts einstreuen lassen vom Feind, der das verhindern will. Natürlich will er das verhindern, denn wenn wir in dieser Vollmacht beten, hat er verloren. Er weiß, wenn Christen sich aufmachen und ihr Vorrecht, das Gott ihnen erworben hat, das er ihnen an die Hand gegeben hat, das ist ja nicht unsere Erfindung, es ist Gottes Erfindung. Gott will, dass wir vollmächtig beten. Gott will unsere Gebete erhören. Und er lässt sich das nicht einfach so oder mit Nachdruck, wenn wir ihn genügend beknien, seine Seele betreten und so weiter, letztlich uns etwas rausrücken, sondern er will uns erhören. Steht geschrieben, wenn wir erhört werden, dann wird dadurch der Vater verherrlicht. Und natürlich will Gott, dass er verherrlicht wird durch uns. Also wir dürfen davon ausgehen, es ist Gottes Leidenschaft, uns zu erhören. Und wir wollen auch erhört werden. Ich denke auch, dass wir grundsätzlich wollen, dass Gott geehrt wird durch unser Leben. Und ich glaube auch, dass ihr, die ihr hier heute versammelt seid, dieses Seminar mitzubekommen, grundsätzlich auch nicht eure eigene Ehre sucht. Ich gehe mal davon aus, dass jeder ganz tief in seinem Herzen sich danach sehnt, frei davon zu sein, oder nicht? Möchten wir nicht auch frei sein von Neid? Möchten wir nicht frei sein davon, dass wir nicht immer uns vergleichen mit irgendjemandem oder dass wir betrübt sind, weil wir nicht so gebraucht werden wie derjenige oder jener? Lasst uns frei sein von diesen fleischlichen, von diesen ekelhaften, zermürbenden und zerstörerischen Gedanken und lasst uns freuen, aufatmen. Wir sind Originale unseres Gottes, wir sind sowieso Geliebte unseres Gottes, wir müssen uns da gar nichts erst verdienen, wir müssen nur es durchziehen. Nach dem Willen und nach dem Herzen Gottes geartet sein, dann wird es funktionieren und dann werden wir selber selig darin sein. Das wunderbare Gebet in dem Namen Jesu, lasst uns da reinknien. Es lohnt sich, wenn wir da richtig gründlich sind und warten, bis wir diese Bestätigung haben, dass wir wirklich in dem Namen Jesu gebetet haben. Das Gebet in dem Namen Jesu. Es ist also nicht ausreichend, nur zu sagen, ich bete im Namen Jesu und wir formulieren das aus. Da beeindrucken wir unseren Herrn nicht. Wir beeindrucken auch den Teufel nicht damit, wenn wir nur Sprüche machen, sondern unser Herz, unser Leben muss dahinter stehen. Hat jemand eine Frage dazu? Ich mache nachher noch einen kleinen Break. Dann stellen wir das aus und dann können wir noch ein paar Fragen dazu stellen oder uns auch austauschen über den Block der Themen, die ich dann gebracht habe. Und dann gehen wir weiter. Es kommt als nächstes Gebet als geistlicher Kampf. Ja? Zu diesem, mit dem Namen Jesu. Ja, bitte?
Wann weiß ich das?
Wann weißt du, ob du diese Position hast, in dem Namen Jesu zu beten? Das ist eigentlich die kardinale Frage dabei. Das Zeugnis kriegen wir ins Herz. Wir kriegen das Zeugnis ins Herz. Wir wissen, mit einmal kriegen wir eine Kühnheit. Wir kriegen eine Gewissheit ins Herz. Man kann das nicht vermitteln. Man kann das auch nicht studieren. Ne? Das muss man erfahren. Ja? Aber wenn es soweit ist, dann weißt du das. Knie dich so lange rein, bis der Geist Gottes dir das Zeugnis gibt. Lauf los. Oder bete los. Das ist es ja. Bisher haben wir auch immer gebetet, drauf los gebetet und meinten, wenn wir viele Worte machen, werden wir erhört. Zwar nicht so wie die Heiden plappern, aber halb so. Und jetzt sollen wir nicht mehr plappern. Wir sollen beten und sollen wissen, dass was wir beten ist untermauert von göttlichem Willen, ist untermauert mit dem, was Gott uns schon längst bereitet hat vor Grundlegung der Welt. Wir sprechen es nur noch aus. Das ist doch ein Anspruch. Wir haben vom Herrn durch das Gebet eine Waffe an die Hand bekommen, gegen die der Teufel absolut nichts auszurichten hat. Eine Geheimwaffe. Würde er noch in Zungen beten, dann ist das Geheimnis komplett. Unser Kampf, so sagt es der Apostel Paulus in Epheser 6, Vers 12, richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewaltigen, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Meine Zeit. Bei den Ephesern war die Ringkampfsportart sehr beliebt. Und da hat ja nun der Apostel Paulus Bezug drauf genommen. Das wusste jeder, was er damit ausdrücken wollte. Es geht also sozusagen um einen Zweikampf, um einen Kampf Mensch gegen Mensch, in diesem Fall Person, nämlich Mensch, gegen diese personalen Mächte der Finsternis. Ja, es kommt einem Ringkampf, einem komplexen Ringkampf gleich, bei dem es im irdischen Sinn ja nur auf Geschick und körperliche Kraft ankommt, aber wir stehen im Kampf eben mit diesen unsichtbaren Mächten und dieses ist ein permanenter Krieg. Also geistige Kampfführung müssen wir nicht so verstehen, dass wir uns mal zusammentun zu zehn und dann wollen wir mal dem Teufel zeigen, was richtig so eine Hake ist, sondern wir sind ständig im Krieg. Wir müssen bedenken, dass der Teufel auch noch keinen Waffenstillstand erklärt hat. Ja? Und insofern ist dieser geistliche Kampf, in dem wir stehen, permanent angesagt. Und wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Aber dieser Kampf ist nicht ein Kampf, wo wir nun also die Ohren hängen lassen müssten oder beschwert und bedrückt sein müssten, dass wir nun also leider ja nun gezwungen sind, immer zu kämpfen, sondern dieser Kampf ist ein guter Kampf. Dieser Kampf macht uns, wenn wir ihn richtig kämpfen, auch nicht nieder, dass wir so auf allen Vieren herumkriechen, vollkommen ausgepowert, dann abends in den Schlaf kommen und morgen früh geht's schon wieder los, sondern es ist ein super Kampf, weil nämlich der Sieg schon vorprogrammiert ist. Und wisst ihr, das Schöne an einem Kampf ist ja der Sieg. Und das war ja da, das hat ja die Deutschen damals schon in den Krieg getrieben, weil sie so einen Sieg geschnuppert hatten, nicht? Und dachten, wunders, dass sie das auch in ferner Zukunft so machen könnten. Aber Kampf, wo es dann auf Leben und Tod geht und wo man merkt, dass man auf der Verliererseite ist, das ist eine schlimme Geschichte. Und unser Gott sagt uns, er warnt uns, wir haben mit diesen Mächten zu tun, wir haben zu kämpfen, aber wir brauchen keine Angst haben, wir müssen uns nicht fürchten, wir müssen uns nur wappnen. Und dann wird uns ja auch in Epheser 6 die berühmte Waffenrüstung gezeigt, die wir anzulegen haben. Der Helm des Heils und Brustpanzer der Gerechtigkeit und den Schild, nicht das Schild, sondern den Schild des Glaubens, ein kleines Schildchen hier, Jesus liebt mich oder dich, reicht nicht aus, muss ich ein richtiges Schild haben. Oder Gürtel der Wahrheit und gestiefelt an den Füßen, glaube ich, das Evangelium zu verbreiten. So, das sind so die Defensivwaffenrüstung und dann ein Offensivwaffe, das Schwert des Geistes. Und dann, ich glaube von 10 bis 17, Vers 10 bis 17, Epheser 6, stehen diese Verse, die ganze Waffenrüstung wird uns da geschildert. Und dann im 18. Vers wird uns geschildert, wo wir diese Waffenrüstung anzuwenden haben. Das können wir auch mal lesen. Epheser 6, Vers 18. Und betet stets in allen Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also es ist hier auch in erster Linie an Fürbitte gedacht für Menschen und auch für die, die mit uns im gleichen Kampf stehen. So, das Kampffeld ist also das Gebet. Und unsere Waffen sind nicht fleischlicher Art, nicht Muskelkraft, sowas beeindruckt unseren Herrn sowieso nicht, im Gegenteil, sondern die geistlichen Waffen. Im 2. Korinther 10 heißt es, die Waffen unserer Ritterschaft sind mächtig, die Festungen der Finsternis einzureißen. Was hat Gott uns nur alles anvertraut? Ich finde das so was von stark. Nur wir sind oft so töricht, so kleingläubig, so halbherzig, dass wir diese großartigen Verheißungen unseres Gottes nicht umsetzen. Und dann ist der Kampf nämlich ein Krampf. Und dann also ist auch unser Gebet kraftlos. Und dann kommen wir gegen all die Angriffe des Teufels nicht an und irgendwann liegen wir am Boden. Irgendwann ist aller Mut vorbei, sind wir ausgebrannt und davon gibt es eine ganze Reihe. Und darum lassen wir es nicht zu, sondern wie der Herr uns sagt im 10. Vers, werdet gestärkt in dem Herrn und wartet gestärkt in der Kraft seiner Stärke. Denn das ist unsere Berufung. Wir kämpfen geistlich, wir kämpfen nicht mehr fleischlich. Weil wir ganz intim mit unserem Herrn verbunden sind, ist es doch der Herr, der kämpft. Wir brauchen es nicht mehr selber sein. Und wir wissen, dass ihm schon der Sieg gegeben ist. Also es ist einfach ganz sicher, dass wie dieser Kampf ausgehen wird und dass der Teufel verloren hat. Wenn wir es nur machen, wenn wir nur mutig sind und uns nicht verirren und verwirren lassen. Wisst ihr, diese intime Beziehung zum Herrn, ich komme noch mal kurz darauf zu sprechen, ist wirklich das A und O all unserer Gebete. Aus der Beziehung, aus dieser intimen Beziehung zu unserem Herrn, aus dieser intimen Liebesbeziehung zu Jesus heraus, wird unsere Fürbitte kommen, wird unsere Anbetung kommen, wird das Bittgebet kommen. Alles wird daraus resultieren. Ihr wisst, das ist ja, weil unser Herr kein anderes Bild zur Verfügung hatte für uns, dass wir es verstehen können, das Bild von Braut und Bräutigam, also einer partnerschaftlichen Beziehung genommen. Und wenn zwei Partner zusammen sind, wenn sie eng umschlungen sind, eins sind, ein Fleisch werden, das ist die intime Beziehung, die eigentlich diese partnerschaftliche Beziehung ausmacht. Und sie ist das Schönste und Intimste und Innigste, was es hier auf Erden gibt. Aber die Beziehung im Geist mit Jesus, sie geht weiter. Sie hört nicht da auf, wo der eine Körper anfängt und der andere aufhört. Oder der andere dann anfängt. Sondern diese Beziehung im Geist, sie geht so weit, dass wir in Jesus hineinkommen und er in uns und wir sind eins in eins. Und aus dieser Beziehung heraus resultiert unsere Stärke und werden wir ein Horror für die Finsternis. Wir werden nicht mehr mit diesen fleischlichen Waffen kämpfen, sondern wir werden den Kampf führen auf geistliche Weise. Angenommen, ein Bruder würde uns betrügen, ein Bruder, sowas soll es ja auch geben, und es geht so weit, die Verhärtung geht so weit, dass wir bis vors Gericht gehen mit ihm. Vielleicht können wir unser Recht ertrotzen, erstreiten im Sinne eines Gerichtsurteils. Haben wir damit den Sieg bekommen? Niemals. Keiner wird zufrieden sein. Und der Bruder, um den es geht, den haben wir vielleicht noch weiter in die Finsternis gestürzt, in der er schon drin war. Also, wir bekämpfen nicht mehr Menschen, auch nicht unsere Brüder und Schwestern, auch wenn sie daneben liegen, sondern wir kämpfen gegen die Macht, die dahinter steht, die unsere Geschwister verwirrt, unsere Geschwister so verdreht sein lässt. Wir heben heilige Hände auf und ringen vor dem Angesicht Gottes. Es gibt im Alten Testament ein gutes Beispiel eines solchen Kampfes. Amalek, das ist ja das Bild des Fleisches, gegen Israel. 2. Mose 17, glaube ich, steht diese Geschichte. Dort wird der Josua mit dem Heer Israels gegen Amalek geschickt von Mose und er sagt, ich werde derweil auf den Berg gehen und beten. Und Mose geht auf den Berg und Josua ist der Heerführer unten und sie richten den Streit dort unten aus. Und Mose steht oben auf dem Berg und wenn wir diese Perspektive hätten zu sehen, was unten im Tal geschieht und was oben auf dem Berg geschieht, dann könnten wir sehen, wenn Mose die Hände hochhob, dann siegte Israel. Und wenn er die Hände sinken ließ, dann siegte Amalek. Also ein ganz klares Zeichen und Bild dafür, dass wenn Mose aktiv betete, dann war das der Grund, dass Israel siegte. Ich frage euch, wo wurde der Sieg erstritten? Dort unten im Tal oder da oben auf dem Berg? Auf dem Berg. Ganz offensichtlich, ja. Und wenn man das nochmal im Zeitraffer hätte ablaufen lassen, dann wäre es immer so gegangen, auf und runter, nicht? Und dann hätte man unten gesehen, nicht? War immer, wenn er also die Hände hochhob, siegte Israel, und dann fiel es wieder ab, und dann kam wieder Amalek davor und umgekehrt. Also schon ein Hin und Her. Aber man kann sagen, Mose dirigierte förmlich den Kampf. Er entschied über Sieg und Niederlage. Wir machen es ja oft umgekehrt. Wenn wir einen Sieg haben, dann heben wir die Hände hoch und schreien Hurra. Und wenn wir eine Niederlage haben, dann lassen wir die Hände sinken. Und insofern ist es gerade umgekehrt, wie das, was Mose tat. Wir reagieren oft auf Situationen, und das ist die falsche Art. Wir reagieren auch in unseren Gebeten, auch das ist die falsche Art. Wir sollen durch unsere Gebete nicht reagieren, sondern dirigieren, wie Mose. Ja? Ein Thema noch, Fasten und Gebet. Und dann können wir einen kleinen Fragenbreak machen oder Austausch. Für einige, ich glaube 40 Exemplare habe ich dabei, habe ich mal so ein Konzept zusammengestellt. Könnt ihr das nachher auch schriftlich mitnehmen? Aber das macht nichts, wenn ihr selber mitschreibt. Jeder kriegt es, glaube ich, nicht. Die erste Versuchung der ersten Menschen zielte auf die körperliche Begierde des Essens ab. Das können wir nachlesen in 1. Mose 3, Vers 6. Als nun die Frau sah, dass es gut war, von dem Baum zu essen, und dass es eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte, da nahm sie von dessen Frucht und aß und gab zugleich auch ihr Mann davon, dass er aß. Nachdem Noah von der Flut gerettet wurde, hat er sich betrunken. Und bei Isaak siegten sein Glauben und sein Magen, und deswegen liebte er Esau mehr als Jakob. Und er hätte fast den Falschen gesegnet. Ja? Bei Esau schließlich siegte seine Essbegierde über den gesunden Menschenverstand, und so verkaufte er sein Erstgeburtsrecht. Paulus beschreibt den Götzendienst der Israeliten nicht so, wie wir ihn beschrieben hätten, nämlich dass sie das goldene Kalb angebetet hatten. Das hatten sie auch gemacht. Ja? Aber er stellt etwas anderes in den Mittelpunkt, und nun hören wir mal und staunen, wie Paulus das angeht. Er sagt, das Volk setzte sich zum Essen und zum Trinken, und dann standen sie aus, um sich zu vergnügen. Es ging also gar nicht um das Kalb, es ging um ihre Gelüste, um die besagten Fleischtöpfe Ägyptens. Die erste Versuchung Jesu in der Wüste zielte auf seine körperlichen Bedürfnisse ab. Paulus warnt die Philipper vor den Feinden des Kreuzes. Und er sagt doch hier, welcher Ende das Verderben ist, deren Gott der Bauch ist, die sich ihrer Schande rühmen und aufs Irdische erpicht sind. Philipper 3, Vers 19. Also der geistliche Zustand und seine körperlichen Begierden stehen offensichtlich in einem direkten Zusammenhang. Und darum ist die Bibel dem Fasten eine hohe Bedeutung zu. Doch, wir müssen feststellen, viele Christen haben überhaupt noch nicht dieses Geheimnis der Kraft, die im Fasten liegt, entdeckt. Manche haben überhaupt noch nicht gefastet. Wir führen in der Gemeinde regelmäßige Fastenfreizeiten durch, zweimal im Jahr. Und ich stelle immer wieder fest, dass es Christen gibt, die schon jahrelang gläubig sind. Schreibt er immer, schon mal gefastet, haben sie Fasten oder hast du Fastenerfahrung? Es gibt immer Leute, die haben noch nie in ihrem Leben gefastet. Ja, sagen sie, das ist doch alttestamentlich. Und Jesus hat doch gesagt, ja, wenn der Bräutigam bei ihnen ist, dann werden sie nicht fasten. Und der Herr ist doch bei uns. Durch seinen guten Heiligen Geist müssen wir doch jetzt nicht mehr fasten. Das wollen wir doch mal kurz untersuchen. Also schon im Alten Testament, das ist klar, gibt es etliche treffliche Beispiele, bei denen Männer und Frauen unseres Gottes gefastet haben, um eben den geistlichen Kampf, in dem sie gestanden sind, zu verstärken oder auch Menschen aus der Finsternis oder aus dem Tode herauszureißen. Zum Beispiel Elia. Er lief nach der Begegnung mit der Isabel zum Berg Horeb und er fastete dort 40 Tage. Esther fastete, um ihr Volk zu befreien. David fastete, als sein neugeborener Sohn erkrankte. Daniel fastete und betete, bis der Bote Gottes durch die Feindesreihen brach
um ihm eine Antwort zu überbringen. Und Esra und Nehemia, sie riefen in Krisenzeiten ein allgemeines Fasten aus. Und es gibt noch deren Bibelstellen mehr, die das belegen. Es gibt auch Fasten im Neuen Testament. Das ist also absolut neutestamentlich. Jesus ist auch hier unser großes Vorbild. Wir wissen, Jesus hat zum Beginn seines Dienstes 40 Tage gefastet und ihn hungerte danach. Man sagt, 40 Tage kann man fasten. Das sagen auch Leute, die sich so mit biologischen Vorgängen auskennen. Und danach setzt ein wahnsinniges Hungergefühl ein. Und da meldet sich der Körper noch einmal. Und wenn man dem nicht Rechnung trägt und wenn man dem Körper dann keine Speise zuführt, dann greift er eigene Substanz an. Also nicht Fettsubstanz mehr, sondern dann geht es ans Eingemachte, dann werden die Organe angegriffen und das kann also ganz schwer enden. Und wer da nicht dann schnell sieht, dass er seinem Körper Nahrung zuführt, der hat mit irreparablen Schäden zu tun und möglicherweise muss er sogar sterben. Aber 40 Tage kann man offensichtlich ohne Schaden zu nehmen fasten. Diesen Zeitraum hat Jesus auch genutzt und dann hungerte ihn, dann kam ja diese Versuchung, das wisst ihr. Er wies später seine Jünger auf die reinen Motive hin, die beim Fasten nötig sind und sagte, wenn ihr fastet, er sagte also nicht, falls ihr irgendwann mal auf die Idee kommen solltet zu fasten, sondern er sagt es so, als ob das das Selbstverständnis von der Welt ist, wenn ihr fastet, dann, und dann hat er ihnen diesbezügliche Anweisungen gegeben. Er nennt zum Beispiel Almosen geben, beten und fasten in einem Satz. Ja? Hanna war eine Beterin im Tempel. Sie war eine Witwe von 84 Jahren, steht in Lukas 2, Vers 37 geschrieben. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Johannes der Täufer, er fastete viel und hielt auch seine Jünger zum Fasten an. Die Jünger Jesu, sie sollten nach seiner Himmelfahrt fasten, wie Jesus das ja gesagt hat. Und Paulus, er wäre ja nun ein Zeuge des Fastens, der für uns dann ein unzweifelhafter Beweis dafür ist, dass es sehr wohl angezeigt ist, als Jünger Jesu zu fasten. Er fastete 3 Tage hindurch nach seiner Bekehrung. Aber er sagt uns dann später in seinem Dienst noch mehr übers Fasten. Im 2. Korinther 6, Vers 4 bis 5 sagt er, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, in Wachen, im Fasten. Im 2. Korinther 11, Vers 27 sagt er sogar, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, oftmals in Fasten. Er hat also nicht nur bei Gelegenheit gefastet, sondern oftmals gefastet, in Kälte und in Blöße. Die Urgemeinde war an Fasten gewöhnt. Ständig haben sie wohl gefastet. Als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus aus dem Werk, zu welchem ich sie berufen habe. Sie stärkten dann die neu gegründeten Gemeinden. Nachdem sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste erwählt hatten, übergaben sie diese unter Gebet und Fasten dem Herrn, an welchen sie gläubig geworden waren. Fasten ist mehr als Verzicht auf Essen. Fasten ist der freiwillige Verzicht auf die Befriedigung körperlicher Verlangen zu geistlichen Zwecken. Zum praktischen Durchführen des Fastens möchte ich noch sagen, das Beste ist, wenn man eine längere Zeit hindurch geneigt ist zu fasten, dann sollte man schnell dafür Sorge tragen, dass der Magen entleert wird. Das kann man also auf softe Weise machen. Man kann es auch drastisch mit Glaubersalz oder Bittersalz machen, dann geht es sehr schnell. Innerhalb von 2 Stunden ist alles erledigt. Aber dann schaltet der Körper sehr schnell um auf Depotentnahme. Ja, bei mir hätte auch so einiges dann, was sich da deponiert hätte, anzupacken. Und das Hungergefühl schwindet sehr schnell. Du hast keinen Hunger mehr. Natürlich kommt immer mal, gerade wenn du so ein Hähnchen riechst oder so, oder es kann auch mal sein, dass du eine Vision hast und eine Bratwurst siehst, da musst du immer sehr
sehr skeptisch sein, ob das dann auch wirklich vom Herrn ist. Aber eigentlich Hunger hat man nicht. Und auf unseren Fastenfreizeiten, da mache ich immer wieder die Erfahrung, da kommen dann so 50, manchmal 60 Leute so zusammen. Und eine ganze Woche hindurch fasten wir. Wie gesagt, einige haben überhaupt noch nie gefasst, sagen, werde ich das schaffen und kriege ich dann wieder meine Kopfschmerzen? Ich habe immer Migräne, dann kriege ich sie ja erst recht und so. Und dann stellen sie nachher fest, dass während der Fastenzeit, wenn wir das richtig angehen so miteinander, dass sie gar keine Beschwerden haben. Im Gegenteil, wenn die 5 Tage oder 6 Tage rum sind, also es geht dann immer Montag los und Sonntag fahren wir dann nach Hause. Und wenn wir dann nach Hause fahren, gibt es so Belohnung, dann so eine kleine Suppe oder was. Da gibt es einige Leute, die sagen, nein, nein, ich will jetzt das Fasten nicht brechen. Das ist einfach zu schön. Ich hänge noch eine Woche dran oder 2 Wochen und so. Und ich weiß, wovon ich rede. Es ist einfach super. Diese ganzen Beschwernis, die einfach dadurch, dass der Körper immer ständig in Gange ist, dass die Speisen zu verdauen hat und so weiter, das, dem allen ist man enthoben. Und du bist wirklich dann so leicht, ja. Und kannst dich konzentrieren auf das, was eben wirklich zählt, auf das, was in der geistlichen Welt entscheidend und wichtig ist. Und das Gebet wird wirklich maßgeblich durch Fasten verstärkt. Und wer viel fastet und viel betet, wird merken, dass sein geistliches Leben dadurch eine Qualität, eine Intensität erfährt, die sonst wohl schlecht möglich wäre. Ja? Es gibt verschiedene Arten von Fasten. Man kann öffentlich fasten. Beim Propheten Jona, ihr wisst, Ninive hat Buße getan. Da hat der König von Ninive sogar dem Vieh das Fasten verordnet. Joel ordnete ein Volksfasten an. Joel 1, Vers 14 steht es. Doch größtenteils sollte das ja privat sein. Und Jesus hat auch gewarnt davor, dass man das dann immer raushängen lässt, dass ich nun faste, dass ich nun so ein heiliger Typ bin, der jetzt vor dem Angesicht des Herrn schon steht und nun bitte ich doch, das zu berücksichtigen, so ungefähr. Sondern wir sollten das einfach aus unserer Beziehung zum Herrn heraus tun und überhaupt nicht, um Menschen damit zu beeindrucken. Die Bibel erwähnt Zeiten von mehreren Tagen, von einem Tag, von 3 Tagen, 7 Tagen, 21 Tage, ich denke an Daniel, der 21 Tage, zumindest ein Teilfasten vollzogen hat und natürlich auch 40 Tage, wie wir es schon gesehen haben, bei Mose, bei Elia und auch dann bei Jesus. Ja? So wie Jesus vom Geist in die Wüste geführt wurde, so müssen wir uns auch gerade, was das Fasten anbelangt, vom Geist leiten lassen. Also ich glaube, dass es schwierig ist, wenn wir sagen, so wir nehmen uns jetzt vor, ab morgen wird jetzt gefastet. Ja, selbst wenn wir eine Fastenfreizeit organisieren, dann wissen die Leute das einige Monate vorher und dann richten sie sich darauf ein. Und ich sage das auch den Leuten, lasst euch vom Herrn führen, lasst euch vom Herrn hineinführen. Es ist ganz wichtig, dass wir auch da die Führung des Geistes Gottes erleben. Gerade auch, wenn wir nicht eine festgelegte Zeit haben, sondern wenn wir irgendwo den Eindruck haben, wir sollen eine Zeit einfach in Klausur mit unserem Gott verbringen, sollen das verstärken mit Fasten, damit wir ganz in die Nähe des Herrn gerückt werden. Vielleicht braucht unser geistliches Leben so eine neue Dimension, eine neue Intensität. Und diese Zeit geben wir einfach an. Und wir bewegen das vor dem Angesicht des Herrn. Und wenn wir das, wenn wir diese Sehnsucht in uns bewegen, dann kommt der Zeitpunkt, wo wir es dann machen. Und dann dürfen wir davon ausgehen, dass Gott uns auch zeigt, wie lange sowas sein soll. Ja? Und dann werden wir es auch durchhalten, ohne dass es Quälkram wird. Fasten darf kein Krampf sein. Fasten soll einfach eine schöne Angelegenheit sein. Fasten darf kein Hungern sein. Ich habe euch schon mal gesagt, dass wenn wir es richtig anpacken, wir gar kein Hungergefühl haben. Es soll einfach nur schön sein. Und wer viel fastet, der tut auch seinem Körper nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil, er tut ihm was Gutes an. Die Bibel kennt unterschiedliche Stufen des Fastens, sowohl auf Nahrung und Wasser verzichten, nur auf Nahrung verzichten, auf Wein und leckere Speisen verzichten, wie es eben bei Daniel war. Also extremes Fasten, wo auch beim Fasten nicht getrunken wird. Finden wir zum Beispiel Apostelgeschichte 9, Vers 9 beim Paulus. Er konnte 3 Tage lang nicht sehen, er aß nicht und er trank nicht. Also nicht trinken beim Fasten ist gefährlich. Und deswegen sollte das nicht ohne ärztliche Begleitung geschehen, meine ich. 3 Tage, okay, das geht noch, aber darüber hinaus sollte man vorsichtig sein. Mose fastete auf dem Berg der Gesetzgebung 40 Tage, aber das war auch eine extreme Situation. Also ohne Trinken, ja. Und da hat eben die Gegenwart, die besondere Gegenwart des Herrn, hat dieses ihm ersetzt. Das normale Fasten, was wir so kennen, ist, dass wir Wasser dazu trinken oder auch leichte Säfte. Aber, und na gut, eine Brühe ist vielleicht auch mal möglich. Ja, bitte.
Ich habe mal in Israel besucht und da hat es geheißen, wie wir eine Ausbildung gemacht haben, dass man recht viel trinken muss.
Sehr viel, ja.
Gerade wegen dieser trockenen Wärme dort.
Ja. Aber auch hier bei uns, wenn wir fasten, gut, dass du das erwähnst dazu, soll man also mindestens 2, besser ist 3 Liter Wasser oder Flüssigkeit zu sich nehmen. Ja, auch Tee kann man natürlich trinken, wenn es nicht gerade schwarzer Tee ist, der dann noch so auf den Kreislauf geht. Ja?
Deswegen wundert mich, wenn es biblisch ist, dass als er dort überhaupt nicht getrunken wurde, dass Jesus auch noch getrunken hat.
Ja, Jesus hat getrunken. Von Jesus steht nicht geschrieben, dass er die 40 Tage... Ja. Beim Paulus steht ausdrücklich geschrieben, dass er nicht aß und nicht trank. Nun gut, 3 Tage, das kann man natürlich ohne Schäden aushalten. Auf der anderen Seite war auch Paulus, muss man auch natürlich sagen, damals ja noch Saulus, in einer ganz extremen Situation. Ja. Und dann dieses normale Fasten, sagte ich, wo wir eben uns der Speise enthalten. Und das partizielle Fasten oder Teilfasten, wie Daniel es eben für 3 Wochen praktizierte, auf leckere Speise verzichtete oder Fleisch und Wein. Ja. Ja, egal, das kann jeder dann halten, wie er das möchte. Es gibt natürlich kein Gesetz. Das soll ja auch überhaupt nicht gesetzlich gehandhabt werden. Ja, sondern wie wir uns geführt sehen, so können wir fasten. Aber ich möchte nur ermutigen, dass Fasten eben ein ungeheurer Gewinn ist. Und wenn wir es mal anfangen, dann werden wir das merken. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir das wiederholen werden. Ja? Ausschließlich geistliche Motivation ist dazu gefragt. Fasten ist Demütigung vor dem Herrn. Der ursprüngliche Zweck war eben Selbsterniedrigung und Demütigung vor unserem Gott. Und es ist, ihr könnt euch vorstellen, ein besonderes Verstärkungsmittel, ein besonderer Katalysator, ganz eng mit dem Herrn verbunden zu werden, in die ganz intime Nähe Jesu gerückt zu werden. Das können wir durch Fasten sehr gut dadurch verstärken. Ich bekleidete mich, so sagt der Psalmist, Psalm 35, Vers 13, als sie krank waren mit einem Sack, ich beugte meine Seele mit Fasten und betete mit gesenktem Haupte für sie. Meine Knie wanken vom Fasten, mein Fleisch magerte gänzlich ab und ich bin ihnen zum Gespött geworden. Wer mich sieht, der schüttelt den Kopf, so sagt es David im Psalm 109. Und so können wir weitere Schriftstellen zitieren, die das belegen, dass es auch eben ein gewisses Zeichen der Zerknirschung vor dem Angesicht unseres Gottes ist. Gott demütigt uns nicht, das müssen wir schon tun. Ja? Doch er freut sich über uns, wenn wir uns demütigen. Fasten ist Weinen der Seele. Als meine Seele fastete und weinte, wurde ich deshalb beschimpft. So sagt es der Psalmist im Psalm 69, Vers 11. Fasten geschieht immer, und das ist jetzt ganz wichtig, in Verbindung mit einer anderen geistlichen Handlung. Also Fasten hat eine flankierende und hat keine eigenständige Bedeutung, es sei denn, dass man abnehmen will. Ja? Aber sonst gebrauchen wir das Fasten, um eine geistliche Aktion zu verstärken. Zum Beispiel steht es immer auch in der Schrift in dieser Kombination. Fasten und beten, Fasten und Buße tun, Fasten und den Herrn suchen, Fasten und dem Herrn dienen. Fasten bereitet die Atmosphäre für geistliche Aufgaben vor. Fasten ist ein guter Beschleuniger, den Willen Gottes zu erkennen. Durch Fasten lösen wir uns von der Erde. Durch Beten dringen wir in den Himmel ein. Und beides zusammen macht eben die Sache für uns einfach. Fasten bewirkt größere Freiheit im Gebet, tiefere Erkenntnis beim Lesen des Wortes Gottes, bewirkt eine größere Gewissheit der Nähe unseres Herrn. Also vieles, vieles Gute. Fasten verstärkt das Gebet auch um Gottes Schutz, wie es Esra erlebte, der eine gefährliche Reise vor sich hatte nach Jerusalem mit einem Haufen Volk und Gütern. Und die waren auch sehr gefährdet auf dieser Reise. Und da hat er um den Schutz Gottes gebetet und hat auch ein Fasten dafür ausgerufen. Also fasteten wir und erflehten solches von unserem Gott. Und, so steht es geschrieben, er erhörte uns. Esra 8, können wir das nachlesen. Man bekommt weiche Knie, wenn es ernst wird und wenn man sich schutzlos fühlt. Esra, er suchte jedoch die Hilfe nicht bei Menschen. Er hätte sich ja auch eine Eskorte vom König mitgeben lassen können, aber das wollte er nicht. Er wollte nicht, dass die Heiden ihn beschützen. Er wollte die Hilfe Gottes haben. Er kämpfte eben nicht mit Waffen des Fleisches. Okay. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit. Das Gebet, das Gott immer erhört, sprechen, das ist ja auch noch, und eigentlich habe ich da noch ein bisschen was, aber das werde ich wohl jetzt nicht mehr dann zu Ende bringen können. Es ist doch ganz klar, dass wir normalerweise, wenn wir im täglichen Leben irgendeinen Vorgang einleiten, auch mit einem Ergebnis rechnen. Zum Beispiel, wenn wir einen Lichtschalter bedienen, dann rechnen wir damit, dass das Licht angeht. Und wenn wir einen Zündschlüssel an unserem Auto herumdrehen, dann rechnen wir natürlich mit, dass der Motor anspringt, ist ganz klar. Doch beim Gebet ist das anders. Wir rechnen einfach normalerweise nicht mit der Erhörung. Seid mal ehrlich. Weil unsere Erfahrung negativ... Entschuldigt, ja. Natürlich, ihr rechnet alle mit Erhörung. Das ist ja toll. Da trage ich ja Eulen nach Athen, wenn das so ist. Also, aber ich kenne Leute, die nicht so sehr davon ausgehen, dass sie immer erhört werden. Ich kenne mich nämlich auch ein bisschen. Und also von Natur aus. Ich sag euch, ich muss das lernen. Und ich bin immer noch dabei, das weiter zu praktizieren. Und ich tue das auch. Also ich predige nicht nur, sondern ich bemühe mich, das, was ich hier sage, auch in meinem eigenen Leben umzusetzen. Es gibt da natürlich auch Ausnahmen, zum Beispiel Paulus wurde nicht erhört, als er darum bat, dass der Herr ihn sein Pfahl im Fleisch nehmen, also rausnehmen würde. Es ist anzunehmen, dass er eine Augenkrankheit hatte, der konnte nämlich den hohen Priester nicht erkennen. Da muss man schon schlechte Augen haben. Auf der anderen Seite haben die Galater gesagt, wenn wir könnten, hätten wir unsere Augen ausgerissen und hätten sie dir gegeben. Also es ist anzunehmen, dass das irgendwas mit den Augen zu tun hatte. Und das hat den Paulus sehr behindert und er hat darum gebetet und hat gesagt, Herr, das soll doch von mir genommen werden. Und der Herr sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen vollkommen, oder in der Schwachheit vollkommen. 2. Korinther 12. Der Herr hat ihm aber eine Erklärung dafür gegeben. Nicht wahr? Wir geben uns ja oft damit zufrieden, dass wir nicht erhört werden, ohne dass wir eine Erklärung einfordern. Also da können wir hier von dem Apostel Paulus lernen. Wenn wir doch mal so konsequent wären, wir beten etwas und stellen nachher fest, ey, die Erhörung klappt nicht. Ja? Dass wir nachfassen, nachbohren, nicht wahr? Und den Herrn in den Ohren liegen, sagen, Herr, warum hast du mich nicht erhört? Und irgendwann wird der Herr uns schon sagen, uns hinleiten, was so der Grund der Blockade gewesen ist, ob das möglicherweise auch überhaupt nicht in seinem Willen war. Es ist ja auch die Frage, ob die Gebete gleich erhört werden. Ein Bruder sagte ja, mit Krankheiten kann es so sein, dass es prozessual geht oder dass es später kommt. Also gerade bei Gebetserhörungen können Gebete möglicherweise auf sich warten lassen. Ich denke an Elisabeth und an Zacharias. Die beiden haben gebetet, haben jung geheiratet, wollten natürlich ein Kind haben, wollten natürlich einen Sohn haben, haben gebetet, was das Zeug hielt. Und es tat sich nichts. Inzwischen war er ein alter Mann und Elisabeth ja sicher auch. Und er hatte noch gerade so mit zittrigen Händen da sein Ritual da im Tempel versehen. Und da kommt ein Engel an, mit einmal steht der Engel neben ihm und er sagt, Zacharias, nach 50 Jahren, ja, Zacharias, dein Gebet ist erhört. Und Zacharias sagt, ey, also beim besten Willen, was für ein Gebet. er hatte schon wieder vergessen, nicht wahr? Um was sie so seinerzeit gebetet. Vielleicht haben sie 10 Jahre drum gebetet oder 20, intensiv. Und irgendwann mal waren sie es müde, waren sie es leid, haben gesagt, wir kriegen sowieso kein Kind, das Gebet hat keinen Wert. Und im Himmel war schon klar, sie würden einen Sohn bekommen. Es ging aber nicht darum, dass sie jetzt einen Sohn mit 20 Jahren oder 25 Jahren hätten und hätten sich gefreut, ein junges Ehepaar, haben eben einen Sohn, haben ein Kind und die Schmach ist von ihnen genommen, wie es ja in Israel war, wenn man keine Kinder hatte. Darum ging es gar nicht. Es ging darum, dass ihnen ein Sohn geboren werden sollte zur Ehre Gottes. Und ein Sohn wurde geboren, also von einer Qualität, sage ich mal, wo Jesus ja selber sagt, es ist niemand so groß, der je von einer Frau geboren wurde wie Johannes der Täufer. Und so wurde ihnen Zeit richtig im absoluten, richtigen, zum richtigen Zeitpunkt, Gottes Timing stimmt also haargenau, wurde ihnen der Sohn geboren. Ja? Und ihre Gebete wurden erhört. Das war aufgrund ihrer Gebete. Gott sagte durch seinen Boten, euer Gebet ist erhört. Also manchmal hat diese Gebetsrakete, die wir zünden, auch einen Spätzünder. Ne? Bei Daniel war es ähnlich. Ja. Ja, können wir viele Beispiele nennen, dass Gebete, dass Gott die Erhörung unserer Gebete besser gestaltet, als wir sie beten können oft. Ja. Ne? Es gibt natürlich zwei Fragen. Wie soll ich und um was soll ich beten? In Matthäus 6, Vers 1 bis 13 antwortet Jesus diese Frage, indem er uns dieses Mustergebet, das sogenannte Vater Unser, lehrt. Es soll kein Formelgebet sein, es soll nicht runtergerappelt werden, sondern es soll das Prinzip eines Gebetes sein, wie wir beten sollen. Jesus ist der größte Lehrmeister aller Zeiten und er sagt, wie wir nicht beten sollen. Wir dürfen mit unserem Gebet keine Show vor den Menschen veranstalten. Er sagt, habet Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten übet und insofern auch unsere Gebete nicht. Also wir können aus falscher Motivation heraus beten, so wie ein Heuchler oder wie ein Heide. Wir können eine falsche Art des Betens an den Tag legen, eben plappern wie die Heiden. Oder auch um andere zu beeindrucken. In uns allen steckt solch ein Heuchler. In uns allen steckt irgendwie solch ein Heide. Waren wir doch früher alle mal Heiden und wissen, wie das so ist, ja? Andererseits wird gerade das gebetet, was einem alles so einfällt, auch das ist etwas, was Gott nicht möchte. Er möchte nicht, dass wir einfach so vor ihn kommen und dann lospaldowern. Ja? Sondern wir sollen wissen, was wir beten. Wir sollen aus dem Geist heraus beten. Das ist wirklich ein Anspruch damit verbunden, wie ich auch zu Anfang schon sagte. Jesus sagt uns, wie das aussehen muss und er drückt es zuerst negativ aus. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie beten gerne in Synagogen und an den Straßenecken und so weiter. Der Grund, er sagte, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Und positiv sagt Jesus, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ deine Tür zu, bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es vergelten öffentlich. Also, es geht um den Vater wieder, es geht um die Ehre Gottes, es geht überhaupt nicht um uns. Wir sollen nicht wie die Heiden beten. Negativ ausgedrückt heißt das, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Der Grund, darum sollt ihr nicht ihnen gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn denn bittet. Man könnte natürlich sagen, ja, wenn Gott sowieso alles weiß, warum soll ich ihn bitten? Ja? Gott schließt uns also in das Werk dieser Gebete, dieses kreative Werk, was damit geschieht, nämlich Werke Gottes. Er schließt uns mit ein, er bezieht uns mit ein. Wir dürfen Teilhaber an dem Heil unseres Gottes sein durch unsere Gebete. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, wo wir dankbar sein können, dass Gott so treu ist, so gnädig zu uns ist und uns so in die Verantwortung mit hineinnimmt. Unser Gebet soll ehrlich sein. Es soll wahrhaftig sein. Wahrhaftigkeit ist das oberste Gebot für unser Gebet. Jesus spricht ja nicht gegen öffentliches Gebet, aber spricht gegen diese falschen Motive. Es ist ja das Beten überhaupt, das höchste und heiligste menschlichen Tuns überhaupt. Doch selbst in der abgeschlossenen Gebetskammer sind wir nicht sicher vor der Sünde der Heuchelei, vor der Sünde, Gott etwas vorzumachen. Unreine Gedanken, unwürdige Motive dringen bis hinein ins Allerheiligste. Und einmal hat jemand gesagt, wir wollen, die Menschen, die Beter, wollen oftmals mit ihren schmutzigen Füßen hochmütig über den Boden des Thronsaals unseres Gottes schlurfen und das lässt unser Gott sich eben nicht bieten. Ja? Oft steckt hinter unseren edelsten Taten das niedrigste Motiv. Man sagt, der wahre Grund der Französischen Revolution war nicht etwa Freiheit der Menschen, sondern Eitelkeit. Vieles, was so hehr aussieht, wo Menschen, ich weiß nicht, vorgeben, so gut zu sein und so toll zu spenden und ich weiß nicht was, alles für gute Taten zu machen, ist von einer selbstsüchtigen Motivation geleitet. Und unser Gott sieht ins Herz hinein. Und wir können auch so tolle Sachen machen, auch im Reiche Gottes. Gott beurteilt es letztlich, ob es rein ist von den Motiven her. Und wir müssen aufpassen, dass wir reine Motive dabei haben. Unser Gebet soll herzergreifend sein, herzlich sein, soll mitfühlend sein. Wir denken an Mose, wie er gebetet hat für das Volk Israel, kam mit den Gesetzestafeln vom Berg herunter und Gott sagt zu Mose, guck dir mal dieses Volk an. Er sagt, ja, ich sehe, die tanzen da um irgend so ein komisches Kalb herum. Ja, sagt Gott, dieses Volk hat's getrieben bis zum geht nicht mehr und ich hab's satt. Ich werde dieses Volk zerstören. Und Mose sagt, wie hättest du gebetet jetzt? Vielleicht hätte ich gesagt, Gott, das ist eine tolle Idee. Die wollten mir schon manches Mal an den Kragen. Und also mach das, sei es drum. Also die haben mich schon so oft genervt und die haben es nie richtig kapiert. Und jetzt haben sie auf die Spitze getrieben. Nein, Mose, er sagt, Herr, tu das nicht. Tu das nicht. Und Gott sagt, ich werde es tun. Du kannst aufhören zu beten. Ich hab's satt. Er sagt, nein Gott, das kannst du nicht tun. Und er überlegt, wie er Gott überreden kann. Ich finde das so lustig, wie das geschrieben steht. Und er sagt, Gott, das kannst du nicht tun. Du hast doch selber verheißen, du willst sie da in dieses verheißene Land bringen. Und wenn du es nicht tust und wenn du sie jetzt verdirbst, was werden die Heiden sagen? Die werden sagen, Gott hat gewollt, aber er hat nicht gekonnt. Und Gott sagt, hör auf zu beten, es hat keinen Wert. Und er überlegt, sagt Gott, du hast es versprochen. Du musst dein Versprechen halten. Gott sagt, nein, es ist vorbei. Und dann überlegt Mose. Und dann sagt er Gott, wenn du dieses Volk verderbst, dann tilge auch mich aus. Mose sagt, aha, Gott sagt, aha, was höre ich denn da? Hallo Mose, dein Gebet ist erhört. Lass uns solche Fürbitter sein. Lass uns so dringlich beten und wirklich unser Herz mit hineinnehmen. Und dann wird unser Gott Großes und Wunderbares tun. Wie lange sollen wir beten? Das ist ganz einfach zu beantworten. Wir sollen so lange beten, bis wir erhört sind. Bis wir die innerliche Bestätigung haben, wir sind erhört. Oder wie es Paulus ergangen ist, dass Gott zu ihm gesagt hat, du wirst nicht erhört, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja? Also unser Gebet kann auch vom Herrn anders beurteilt werden. Also, dass er uns erhört in umgekehrter Reihenfolge. Manches Mal geht auch Gott manche Umwege und gebraucht diese Umwege, um uns eine Lehre zu erteilen, bis er dann letztlich aber unser Gebet erhört. Manchmal geht es über eine Katastrophe hin zur Erhörung des Gebetes. Ja? Manchmal müssen wir durch Tunnels hindurch, damit wir erkennen, dass wir uns wirklich nach dem Willen Gottes und nicht nach unseren vordergründigen Wünschen zu richten haben. Aber wenn der Herr unser Herz geläutert hat, dann wird es uns gelingen und wir werden glücklich sein, weil wir Mitarbeiter unseres Gottes sind und weil wir an der größten Sache unseres Herrn beteiligt sind, an der Entwicklung seines Reiches, durch Gebet, durch Fürbitte. Und wir werden glücklich sein, dass wir eine Beziehung zu unserem Herrn haben, eine Beziehung zu unserem Gott. Wie der Vater mit dem Sohn verbunden ist, dürfen wir verbunden sein mit ihm und dürfen wir dann auch darüber hinaus noch eine Beziehung und Verbindung zueinander haben, in einer Qualität, die atemberaubend ist. Und wo unsere Seligkeit wirklich schon hier unten beginnt. Und wir sagen können, wir wandeln hier schon wie im Himmel. Gott segne uns, dass wir solche Beter werden. Dass wir erkennen den ganzen Wert, die ganze Dimension des Wertes, der in dem Gebet verborgen liegt, das Gott uns so dringlich angeraten, ja anbefohlen hat. In diesem Sinne, geht in eure Gemeinden, in den Alltag hinein. Seid Beter, seid siegreich, seid Erfolgreiche im Reiche Gottes und freut euch eures Lebens, denn der Herr, euer Gott, ist mit euch. Amen. Amen. Da ist er Gott.